Es ist 18.30 Uhr.
NDR Info. Echo des Tages.
Mit Andreas Flocken. Willkommen zum Echo des Tages. Heute unter anderem mit diesen Themen. Debatte über Asyl- und Flüchtlingspolitik. Parteitag der Grünen in Hamburg. Verdacht auf Steuerhinterziehung. Portugals ehemaliger Regierungschef Sokrates festgenommen. Umbau des ADAC. Automobilclub soll eine neue Struktur bekommen. Endspurt in Wien. Verhandlungen über iranisches Atomprogramm in der Schlussphase. Und wie immer am Wochenende das Wichtigste vom Sport, im Mittelpunkt die Fußball-Bundesliga. Die Bundestagswahl im vergangenen Jahr war für die Grünen eine herbe Enttäuschung. Rund 8%. Man hatte sich erheblich mehr erwartet. Mittlerweile haben sich die Grünen aber wieder gefangen. Auf dem Parteitag an diesem Wochenende in Hamburg gibt man sich selbstbewusst. Heute ging es vor allem um die Landwirtschaft sowie die Flüchtlingspolitik. Der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann hatte im Bundesrat dem umstrittenen Asylkompromiss zugestimmt. Auf dem Grünen Parteitag verteidigte er seine Entscheidung. Christoph Prössel fasst die heutige Debatte zusammen.
Die Grünen haben ein neues, altes, aber auf jeden Fall großes Thema, die Agrarwende. In einem beschlossenen Antrag heißt es, wer was esse und was nicht, entscheide jeder nach seinem Geschmack. Aber für sichere Lebensmittel und für transparente Informationen müsse die Politik sorgen. Und was damit gemeint ist, erklärte der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter in seiner Rede bildhaft.
Aber ich würde mir wünschen, dass wir unser Essen so produzieren, dass wir unsere Landwirtschaft so gestalten, dass jeder Mensch sein Essen genießen kann und nicht dran denken muss, ob auf seinem Wurstbrot multiresistente Keime sind.
Und Hofreiter machte deutlich, die Agrarwende habe ökologisch eine Bedeutung wie die Energiewende.
Wir haben in vielen Bereichen die Mehrheiten erkämpft. Wir haben es bei der Atomkraft erkämpft. Wir haben es bei der Energiewende erkämpft. Gegen ganz, ganz mächtige Lobbyverbände. Und genau dafür gibt es uns Grüne, dass wir es auch in diesem Bereich erkämpfen.
Konkret forderten die Grünen ein Verbot genetisch veränderter Pflanzen, die drastische Einschränkung des Einsatzes von Antibiotika bei der Tiermast und von Pestiziden auf den Äckern. Außerdem sollen die Regeln für die Tierhaltung verbessert werden.
Ich bitte euch, heute mitzunehmen, dass wir auch beschließen, mutig zu sein,
sagte die Bundestagsabgeordnete Renate Künast.
Weil ohne Mut wird es nicht gehen. Warum? Weil wenn wir das anpacken, worüber wir hier alle reden, dann heißt es, dass die Agrarindustrie ihre Privilegien verliert. Dann heißt es, wir kämpfen mit anderen global dafür, dass diese EU-Subventionspolitik, die immer noch am Falschen und nicht an Ökologie und Sozialem andockt, endlich ein Ende findet.
Am Nachmittag debattierten die Grünen über Asylpolitik und hier wurde es kontrovers. Simone Peter, die Parteivorsitzende, startete versöhnlich.
Jetzt die Brücken abzubrechen, neue Zäune hochzuziehen und die Grenzen dicht zu machen, das ist genau die falsche Antwort auf die Konflikte, die wir weltweit erleben.
Aber Simone Peter machte auch deutlich, beim Thema Asyl passe kein Blatt Papier zwischen die Grünen. Appell zur Einheit. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, verteidigte sein Ja im Bundesrat. Die Grünen hatten einer Regelung zugestimmt, die einige Balkanländer zu sicheren Herkunftsländern macht. Das heißt, Flüchtlinge können besonders leicht dorthin zurückgeschickt werden.
Ich gehe in solchen krisenhaften Situationen immer auf Konsens. Ich brauche alle, damit wir diese humanitäre Flüchtlingspolitik auch wirklich hinbekommen, Gestalt bekommen. Und da kann ich nicht auf Polarisierung gehen, da muss ich auf Konsens gehen. Ich brauche alle.
Im Gegenzug habe er viel für Flüchtlinge in Deutschland herausholen können, sagte Kretschmann. Die Residenzpflicht ist abgeschafft, Flüchtlinge können leichter Arbeit aufnehmen. Während seiner Rede bauten sich etwa 20 junge Grüne vor dem Podium auf, in der Hand Plakate. Darauf stand, Asyl ist ein Grundrecht. Und später sagte die Vorsitzende der Grünen Jugend, Theresa Kalmer, versöhnlich.
Denn das Problem sind nicht die innerparteilichen Differenzen, sondern das Problem ist doch vor allem die Asyl- und Flüchtlingspolitik der CDU, der CSU und der AfD, die hier in diesem Land rechtspopulistische Stimmungsmache betreiben.
Trotz aller Kritik, Kretschmann erhielt für seine Worte viel Applaus und viele Delegierte standen dabei auf.
Ein Bericht von Christoph Prössel. Der ADAC hat nach den Fälschungen beim Autopreis Gelber Engel erheblich an Glaubwürdigkeit verloren. Ein Skandal, denn die Führung des größten Automobilclubs Europas hatte ihn zunächst einfach geleugnet. Mittlerweile versucht der ADAC, verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Der Automobilclub soll nun umgebaut werden, und zwar so, dass er besser von außen kontrolliert werden kann. Einzelheiten von Caroline Schmidt und Peter Hornung.
Der ADAC hat viel zu verlieren, zum Beispiel den steuerbegünstigten Vereinsstatus, der derzeit von einem Gericht überprüft wird. Das Modell, das von ADAC-Präsident August Makel favorisiert wird, sieht nach Informationen von NDR Info und des Nachrichtenmagazins Der Spiegel vor, dass Externe den Club in großem Umfang kontrollieren. So soll die ADAC-Firmenholding in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Eine neu zu gründende ADAC-Stiftung soll als Minderheitsgesellschafter ein Vetorecht in dieser AG haben. Solche Details will ADAC-Geschäftsführer Mahbod Asghari nicht bestätigen. Es gebe verschiedene Modelle, die diskutiert würden. Die Ziele der Reform seien jedoch klar.
Wir wollen schon hier ganz stark das Thema Verein trennen, auch von wirtschaftlichen Aktivitäten. Und dazu werden wir ein Modell vorstellen vor den Delegierten, mit der Bitte, dass die Delegierten dazu stimmen.
Die Reform soll am Ende eines Horrorjahres stehen. Am Anfang stand der von zwei Reportern der Süddeutschen Zeitung aufgedeckte Skandal um die gefälschten Ranglisten beim Gelben Engel und der hilflose Versuch des damaligen ADAC-Präsidenten Peter Mayer, alles kleinzureden.
Die Geschichte, die sich dort zwei Journalisten ausgedacht haben, die ist wirklich an den Haaren herbeigezogen und von uns auch gar nicht zu kommentieren.
ADAC-Präsident Mayer musste kurz darauf gehen. Der ADAC sich seither vielen Fragen stellen. Zum Beispiel, muss der Autoclub ständig wachsen und dabei agieren wie ein großer Konzern? Das Stiftungsmodell soll nun dazu Antworten geben. Den Recherchen zufolge soll die Stiftung einen fünfköpfigen Rat haben, darin mindestens zwei externe Mitglieder. Der Stiftung sollen in Zukunft jene Überschüsse aus den Mitgliedsbeiträgen zugutekommen, die nicht für die reguläre Vereinsarbeit benötigt werden. Das Ziel, Forschungsprojekte zu finanzieren, die im Interesse der Allgemeinheit liegen, Stichworte Verkehrssicherheit oder neue Mobilitätskonzepte. Geschäftsführer Asghari.
Wir wollen das, was die Mitglieder investieren in die Organisation, auch den Mitgliedern wieder zugutekommen. Und für uns steht fest, das können wir am besten machen in einem Verein.
Ein Signal soll die geplante Reform sein, auch in Richtung Amtsgericht München. Das prüft derzeit, inwieweit der ADAC überhaupt noch die Voraussetzungen für den Vereinsstatus erfüllt oder nicht doch einfach nur ein gewöhnliches Unternehmen ist, ohne Steuervorteile wie bisher. Es geht also um viel Geld, aber es gehe auch um mehr, um einen grundsätzlichen Wandel.
Alle Externen, die auch in den Prozess eingebunden waren, sind ein Stück weit überrascht, dass wir aus dem Eigenantrieb jetzt so weit gehen. Sie hatten eher gedacht, dass wir mehr Kosmetik vielleicht machen, um uns nach außen gut zu repräsentieren, aber im Kern dann weitermachen wie bisher.
Am 6. Dezember soll die Reform nun verabschiedet werden. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung des ADAC müssen dann noch die Delegierten aus den mächtigen Regionalclubs zustimmen.
Sie ist offenbar wieder im Kommen, die Vogelgrippe. Anfang des Monats war sie in einem Mastbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Zuletzt wurden Fälle in den Niederlanden und Großbritannien bekannt. Und heute kam die Meldung, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein weiterer Fall nachgewiesen worden ist. Der erste Fall außerhalb der Nutztierhaltung. Einzelheiten teilte am Nachmittag Landwirtschaftsminister Backhaus auf einer Pressekonferenz in Schwerin mit. Heidrun Bartel berichtet.
Die infizierte Krickente, die äußerlich keine Krankheitssymptome zeigte, hatte ein Jäger am Montag geschossen und eine Probe gezogen. Im Rahmen der Wildvogelüberwachung sind die Jäger angehalten, mehr solche Proben zur Untersuchung einzuschicken, sagte Landwirtschaftsminister Backhaus.
Und insofern haben wir ja tatsächlich versucht, die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen. Und wir haben sie gefunden.
Backhaus hat angeordnet, dass ab sofort sämtliches Geflügel im Stall bzw. in überdachten Volieren zu halten ist. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 40.000 Tierhalter. Besonders die Freilandgeflügelhalter müssten Sorge dafür tragen, dass jeglicher Kontakt ihrer Tiere zu Wildvögeln unterbunden wird, sowohl beim Tränkwasser als auch über Futter und Einstreu. Unklare Krankheitsbilder beim Geflügel sollen schnellstmöglich abgeklärt werden. Ab Montag wird die Polizei die Aufstallpflicht verstärkt kontrollieren, kündigte Backhaus an.
Das bringt natürlich natürlich für den einen oder anderen einen erheblichen Mehraufwand mit sich. Aber wer seine Tiere in Sicherheit wiegen möchte, der muss verstehen, dass wir diese Maßnahme durchziehen.
Es werde jetzt keine Tötungen von Nutzgeflügel geben, sagte Backhaus, aber eine intensive Überwachung. In einem Umkreis von 10 Kilometern um den vermeintlichen Seuchenherd gibt es laut Ministerium allein 5 kommerzielle Geflügelhalter mit 100.000 Tierplätzen. Mit der infizierten Krickente sei der Influenza-Erreger H5N8 in Europa erstmals außerhalb der Nutztierhaltung nachgewiesen worden.
Also wir haben damit zum ersten Mal für Europa den Nachweis, dass es in der Wildvogelpopulation diesen Übertragungsweg gibt.
In Mecklenburg-Vorpommern wurden in diesem Jahr bereits über 700 Proben von Wildvögeln untersucht. Das entspricht mehr als einem Drittel aller Proben in ganz Deutschland. Dieses Wildvogelmonitoring müsse jetzt verstärkt werden, sagte Backhaus.
Wenn ich mir ansehe, dass Mecklenburg-Vorpommern hier führend in Deutschland ist, dann muss ich schon auch dringend darum bitten, dass alle anderen Bundesländer Deutschlands diesem Beispiel folgen.
Backhaus kündigte an, dass es bereits in der kommenden Woche dazu erste Beratungen auf Bundesebene geben wird.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. 6 Jahre war der Sozialist Sócrates Regierungschef in Portugal. Während der Euro-Krise setzt er unpopuläre Sparmaßnahmen zur Sanierung der Staatsfinanzen durch. Keine einfache Aufgabe. Jetzt ist der ehemalige Ministerpräsident festgenommen worden. Ihm wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Informationen von Bianca von der Aue.
Mehr als 60 Beamte von Justiz, Zoll und Polizei sollen laut portugiesischer Staatsanwaltschaft an mehreren Orten ermittelt haben. Gestern Abend dann der Zugriff. Portugals ehemaliger Ministerpräsident José Sócrates wurde am Flughafen von Lissabon in Gewahrsam genommen. Der Ex-Premier war wohl gerade aus seiner Wohnung in Paris gekommen. Und genau um diese 3 Millionen Euro teure Wohnung soll es unter anderem bei den Ermittlungen gehen. Die Staatsanwaltschaft würde gerne wissen, wo Portugals Ex-Premier das Geld her hat. Die Herkunft dieser 3 Millionen sei nämlich unbekannt. Auch wenn derzeit von offizieller Seite noch nichts zu den konkreten Vorwürfen gegen Sócrates gesagt wird, so sind die Stichworte Geldwäsche und Steuerhinterziehung bereits in Umlauf. Dabei fing alles so schön an mit dem früheren Generalsekretär der Sozialistischen Partei in Portugal. 2009 wurde Sócrates mit absoluter Mehrheit als Hoffnungsträger des Landes gewählt.
A partir de hoje
Portugal hat eine neue Mehrheit und neue Hoffnung für die Zukunft. Nur leider hatte der damalige Premier eine andere Vorstellung von Zukunft als das portugiesische Volk. In die Amtszeit von Sócrates fällt nämlich der Beginn der rigiden Sparpolitik in Portugal. Zudem wurde der Politiker auch während seiner Amtszeit immer wieder von Skandalen begleitet. So soll er der britischen Firma Freeport den Bau eines Outlet-Centers mitten in einem Umweltschutzgebiet genehmigt haben. Das Verfahren wegen Korruption ist noch immer nicht abgeschlossen. Sócrates begegnete diesem und ähnlichen Vorwürfen immer auf die gleiche Weise.
Ich will aufs Schärfste diffamierende Nachrichten zurückweisen, die über mich in den Medien verbreitet und ausgewälzt wurden im Zusammenhang mit Freeport. Ich habe mich schon anderen Verleumdungskampagnen gegenüber gesehen, aber keine konnte meine Autorität beschädigen und meine Regierungsfähigkeit.
Seit 2011 ist der Politiker nicht mehr im Amt. Nach der verlorenen Parlamentswahl in Portugal ging Sócrates nach Paris, um dort an der Universität seinen Master in Politikwissenschaften zu machen. Und in Paris kaufte er sich eben auch diese Wohnung im Wert von 3 Millionen Euro, die nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen gegen Portugals Ex-Premier ist. Übrigens das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass ein ehemaliger Ministerpräsident festgenommen wird. Laut Medienberichten soll Sócrates heute noch einem Richter vorgeführt und verhört werden. Im Anschluss soll dann entschieden werden, ob Anklage gegen Portugals früheren Regierungschef erhoben wird. Übrigens nicht der einzige Korruptionsskandal, den Portugal derzeit zu bieten hat. Erst vergangene Woche wurde der Skandal um die sogenannten goldenen Visa bekannt. Mehrere hohe Beamte aus dem Justizministerium und Grenzschutz stehen unter Verdacht, Schmiergeld gegen eine Aufenthaltserlaubnis in Portugal kassiert zu haben. Der Skandal erschütterte sogar die Regierung. Portugals Innenminister war daraufhin vergangenen Sonntag zurückgetreten.
In Wien gehen die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm an diesem Wochenende in die entscheidende Phase. Denn am Montag läuft ein Anfang des Jahres in Kraft getretenes Zwischenabkommen aus. Diese Vereinbarung sollte den Weg freimachen für eine dauerhafte Lösung des Atomstreits. Inzwischen verhandeln die Außenminister. Neben John Kerry ist auch Außenminister Steinmeier zurzeit in Wien. Und es heißt, man sei sich bei einer Lösung so nah wie nie zuvor. Einzelheiten von Ralf Borchardt.
Erst ein Gespräch mit der EU-Sonderbeauftragten Catherine Ashton, dann mit US-Außenminister John Kerry, danach mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif. So sah der Verhandlungsauftakt für Frank-Walter Steinmeier bei den Atomgesprächen aus. Ähnlich wird es in immer neuen Verhandlungsrunden voraussichtlich bis Ablauf der Verhandlungsfrist am Montag um 24 Uhr weitergehen. Wenn es zu einer Einigung kommen soll, muss sich der Iran bewegen, betonte Steinmeier nach der Ankunft in Wien.
Wir waren nie näher als im Augenblick und die Verhandlungsatmosphäre ist durchaus konstruktiv. Nur das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in vielen Fragen eben noch weit auseinander sind. Und deshalb kommt es jetzt darauf an, ob der Iran die Chance erkennt, hier zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen.
Der wichtigste Punkt aus westlicher Sicht: Teheran muss die Urananreicherung deutlich und dauerhaft reduzieren. Steinmeier.
Der Iran muss erkennen, dass wir, die wir einen Erfolg der Verhandlungen wollen, sicher sein müssen, dass es keinen Weg und keinen Rückweg zu einer atomaren Bewaffnung des Iran gibt. Und das muss hier ausgeschlossen sein.
Dazu sind vor allem verlässliche Kontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde im Iran nötig. Das hat auch US-Außenminister Kerry wiederholt betont. Gleichzeitig lobte Kerry die Geschlossenheit der sogenannten 5-plus-1-Gruppe, der 5 Vetomächte im Weltsicherheitsrat plus Deutschland.
Our principles as a group are rock solid.
Unsere Prinzipien als Gruppe stehen felsenfest, so Kerry. Ein Abkommen kann nicht schlicht auf Vertrauen gründen, dass die Gegenseite ihre Zusagen einhält. Es muss auf Überprüfbarkeit basieren.
It is built on verification.
Die beiden Hauptkontrahenten im Atomstreit, Kerry und sein iranischer Amtskollege Zarif, hatten gestern Abend einen neuen Kompromissvorschlag der 5-plus-1-Gruppe diskutiert. Ein nach Angaben aus Delegationskreisen 30- bis 40-seitiges Papier, in dem die Bedingungen, vor allem der USA und der Europäer, für ein Abkommen formuliert sind. Zarif lehnte umgehend ab. Offenbar enttäuscht, dass die Wirtschaftssanktionen dem Papier nach nicht so schnell abgebaut werden sollen, wie es die iranische Seite fordert. Kann bis Montagabend noch ein umfassendes Abkommen erreicht werden oder zumindest ein Grundsatzvertrag mit dem Zusatz, dass bestimmte technische Details noch ausverhandelt werden müssen? Steinmeiers Antwort:
Ob wir zu einem Ergebnis kommen, ist zur Stunde völlig offen.
Ab morgen soll auch der russische Außenminister Sergei Lavrov mit in Wien am Verhandlungstisch sitzen.
In Ferguson im US-Bundesstaat Missouri ist die Lage gespannt. Viele Sicherheitskräfte befinden sich in der Stadt, denn dort müssen Geschworene entscheiden, ob sich ein Polizist vor Gericht verantworten muss. Der Mann hatte im August einen unbewaffneten schwarzen Teenager erschossen. Die Folge waren schwere Unruhen. Nach einem Spruch der Geschworenen werden erneut Ausschreitungen befürchten. Sabrina Fritz über die Stimmung in Ferguson.
Die Menschen in Ferguson sind enttäuscht. Die Grand Jury hat ihre Entscheidung immer noch nicht bekannt gegeben. Und deshalb ist immer noch nicht klar, ob der Polizist, der Michael Brown erschossen hat, angeklagt wird oder nicht. Die Demonstration vor der Polizeistation in Ferguson fällt entsprechend müde aus. Seit Tagen steht die Stadt unter Strom, die Geschäfte haben sich verbarrikadiert, selbst der Präsident hat vor Gewaltaktionen gewarnt. Doch so langsam, so scheint es, geht der Protestbewegung die Luft aus. Die Polizei sagt, sie ist auf alles vorbereitet. Das FBI ist in der Stadt, die Nationalgarde und Tausende von Polizisten aus dem ganzen Land. Sie haben einen freundlicheren Umgangston mit den Demonstranten versprochen, doch in den letzten Nächten gab es immer wieder auch Festnahmen. Die Urteilsverkündung wird jetzt für Sonntag erwartet, doch die wenigsten glauben noch an eine Überraschung. Die meisten Einwohner von Ferguson gehen davon aus, dass der Polizist Darren Wilson nicht vor Gericht muss. Allerdings wird er wohl auch nicht mehr als Polizist arbeiten, er soll um seine Entlassung gebeten haben.
Ende des Jahres geht in Afghanistan der ISAF-Kampfeinsatz zu Ende. Es wird jedoch eine Nachfolgemission der NATO geben. Dabei soll es nur noch um die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte gehen. Das gilt aber offenbar nicht für alle US-Truppen, wie jetzt Zeitungen in den USA berichten. Jan Bösche weiß mehr.
Es ist eine Kehrtwende. Im Mai hatte Präsident Obama noch gesagt, im neuen Jahr hätten die US-Truppen in Afghanistan keinen Kampfauftrag mehr. Sie sollten nur afghanische Soldaten trainieren und Al-Qaida jagen. Verschiedene US-Medien berichten nun, Obama habe den Auftrag erheblich ausgeweitet. Jetzt sollen die Truppen auch die Taliban und andere Aufständische angreifen, von denen sie sich bedroht fühlen. Auch die Luftangriffe sollen weitergehen. Die New York Times berichtete, vor der Entscheidung habe es eine heftige Diskussion gegeben. Während zivile Berater des Präsidenten den Auftrag möglichst eng fassen wollten, pochte das Militär darauf, mehr Möglichkeiten zu haben. Der Sinneswandel des Präsidenten habe mit den Problemen im Irak zu tun. Dort gab es den Vorwurf, Obama habe die eigenen Truppen zu schnell abgezogen und damit den Vormarsch des IS begünstigt. Die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan soll sich aber nicht ändern. Im nächsten Jahr sollen noch 9.800 US-Soldaten im Einsatz sein. Die Hälfte von ihnen soll dann nach Ablauf des Jahres nach Hause fahren.
Somalia gilt als gescheiterter Staat. Truppen der Afrikanischen Union versuchen schon seit einiger Zeit, das Land zu stabilisieren. Mit mäßigem Erfolg. Denn die radikale islamische Miliz Al-Shabaab macht immer wieder mit Terroranschlägen von sich reden. Sie beschränkt sich dabei nicht nur auf Somalia. Denn heute wurde ein Reisebus im Nordosten Kenias angegriffen. Mehr als 20 Reisende wurden getötet. Linda Staude berichtet.
Der Überlandbus nach Nairobi war erst ein paar Kilometer unterwegs von der Provinzhauptstadt Mandera im äußersten Nordosten Kenias bis zum kleinen Dorf Abia. Dort endete die Fahrt in einem Blutbad. Rund 100 bewaffnete Kämpfer der somalischen Terrororganisation Al-Shabaab stoppten den Bus und töteten einen Teil der Passagiere. Wir haben anhand der Passagierliste bestätigt, dass rund 60 Menschen an Bord des Busses waren. Davon wurden 28 oder 29 getötet. Wir sind noch dabei, den Tatort zu sichern und genau festzustellen, wie viele Passagiere gestorben sind und wie viele überlebt haben. So Kenias Generalinspekteur der Polizei David Kimayo auf einer Pressekonferenz am späten Nachmittag in Nairobi. Augenzeugen zufolge haben die Attentäter alle Passagiere zum Aussteigen gezwungen und an jeden von ihnen aufgefordert, Verse aus dem Koran vorzulesen. Alle, die dazu nicht in der Lage waren, wurden mit Kopfschüssen hingerichtet. Nach den vorläufigen Berichten, die wir vom Tatort erhalten haben, stammten die Getöteten aus der Region und waren Christen. Niemand anders wurde angegriffen. Zunächst hatten die Terroristen versucht, die Nichtmuslime in dem Bus zu entführen, so der Polizeichef von Mandera County. Dieser sei allerdings im Schlamm stecken geblieben. Daraufhin hätten die Täter die verbliebenen Insassen, darunter auch 7 Frauen, getötet. Die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz hat sich mittlerweile zu dem Anschlag bekannt. In einem per E-Mail verbreiteten Statement hieß es, die Kämpfer hätten, so wörtlich, erfolgreich Kreuzfahrer getötet, als Racheakt für die Verbrechen, die kenianische Kreuzfahrer unseren muslimischen Brüdern in Mombasa begangen haben. Die kenianischen Sicherheitskräfte hatten in der vergangenen Woche Razzien in mehreren Moscheen der Hafenstadt durchgeführt, die als Stützpunkte für radikale Islamisten gelten. Wir haben Handgranaten beschlagnahmt, mehrere Benzinbomben, Zünder und Brandbeschleuniger sowie Trainingsmaterial für Kämpfer im Dschihad, sagte der dortige Polizeichef Richard Ngatia vor 2 Tagen. Bei den Razzien wurde ein Mensch erschossen, über 350 Jugendliche wurden festgenommen. Nach dem heutigen Anschlag auf den Bus haben die Behörden zunächst Luftüberwachung in das Gebiet geschickt, um sicherzustellen, dass die Sicherheitskräfte nicht in einen Hinterhalt geraten. Generalinspekteur Kimayo:
Die Attackers were heavily harmed.
Die schwer bewaffneten Attentäter sind später in Richtung somalische Grenze geflüchtet. Ich habe ein Sicherheitsteam beauftragt, in einer groß angelegten Operation hart gegen die Angreifer vorzugehen. Ich versichere der Bevölkerung von Mandera, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen dort verstärken werden und dass wir mehr Beamte in das betroffene Gebiet schicken. Für die politisch Verantwortlichen in der Region kommt das allerdings viel zu spät. Allein im vergangenen Jahr habe es 15 Anschläge auf der Straße gegeben, auf der auch der jetzt attackierte Bus unterwegs war, sagte ein Mitglied des regionalen Parlaments. Man habe die Regierung immer wieder um verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und besseren Schutz gebeten. Aber Nairobi habe sich taub gestellt. Dieses Massaker sei zu verhindern gewesen, fügte er hinzu.
Der arabische Frühling weckte bei vielen Menschen in der Region große Hoffnungen auf mehr Demokratie, auch in Bahrain. Doch vor 3 Jahren ließ die Führung in der Hauptstadt Manama Demonstrationen im Land blutig niederschlagen, mit saudischer Hilfe. Inzwischen bemüht sich das Königreich um einen Dialog. Heute nun wird ein neues Parlament gewählt. Doch Oppositionsgruppen sprechen von einer Farce, haben zum Boykott der Wahl aufgerufen. Jürgen Striak.
An der ersten Parlamentswahl seit den blutigen Unruhen in Bahrain 2011 beteiligten sich bis zum Nachmittag offenbar nur wenige Wähler. In von Sunniten bewohnten Vierteln bildeten sich Schlangen an den Wahllokalen, aber in schiitischen Bezirken blieben die Lokale oft stundenlang leer. Vereinzelt kam es zu kleineren Demonstrationen, bei denen auch Steine geworfen wurden. Die Polizei soll mindestens 10 Personen festgenommen haben. Im Laufe des Tages wurden uns viele Unregelmäßigkeiten gemeldet, erklärte der Vorsitzende der Wahlkommission Abdullah El-Bouaneini. Es gab Beschwerden darüber, dass an einigen Orten noch am Wahltag Werbung für Kandidaten gemacht wurde. In manchen Wahlkreisen fürchteten Wähler um ihre Sicherheit. Sie gaben dann aber ihre Stimmen woanders ab. Rund 350.000 Wahlberechtigte sollen unter 266 überwiegend sunnitischen Kandidaten 40 neue Parlamentsabgeordnete auswählen. Ich bitte Gott darum, dass möglichst alle wählen gehen, erklärte die Kandidatin Rima Hilal. Das nutzt dem Land und seinen Bürgern. Gleichzeitig wird auch über die Zusammensetzung der Kommunalvertretungen abgestimmt. Erste Ergebnisse werden für Sonntag erwartet. Die schiitische Opposition rief dazu auf, den Wahlen fernzubleiben. Der kleine Golfstaat wird von einem sunnitischen Königshaus regiert. Schiiten stellen allerdings die Bevölkerungsmehrheit. Die Wahlen seien undemokratisch, erklärte Ali Salman, der Generalsekretär der Al-Wifaq-Gesellschaft. Sie ist die größte Oppositionsgruppe im Land. Boykottiert die Wahl, ihr habt das Recht dazu, so wie es euer Recht ist, zu atmen, zu essen und zu trinken. Es gibt keinen Grund dafür, sich zu unterwerfen. Die Opposition beklagt unter anderem, dass das Parlament nur eine beratende Funktion hat. 2011 hatten Zehntausende, zumeist schiitische Demonstranten, gegen das Königshaus protestiert. Mit Hilfe von Armeeeinheiten aus Saudi-Arabien wurden die Proteste blutig niedergeschlagen. Regimekritiker, unter ihnen auch Sunniten, wurden verfolgt und inhaftiert. Seitdem bemüht sich das Königshaus um einen sogenannten nationalen Dialog, den die Opposition allerdings als Farce bezeichnet.
Ein Bericht von Jürgen Striak. Und wir kommen nun zum Sport im Mittelpunkt, der 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ins Studio gekommen ist Fabian Wittke, von ihm nun alles Weitere.
Ja, und wie sagt man so schön, da war richtig was los. 25 Mal hat diesen Nachmittag der Ball den Weg ins Tor gefunden. Ein bisschen runtergebrochen bedeutet das, in jedem Stadion hat es mindestens 4-mal geklingelt und der FC Bayern ist der große Spieltagsgewinner. Der Rekordmeister nimmt mit dem 4:0 gegen Hoffenheim aber auch ordentlich Spannung auf aus der Liga. Warum? Weil die Verfolger gepatzt haben. Verfolger Nummer 1, der VfL Wolfsburg, hat mit 2:3 auf Schalke verloren. Das freut die Schalker, die sind jetzt Sechster, ärgert aber VfL-Trainer Dieter Hecking.
Ich glaube, man hat gesehen, dass wir hätten nicht verlieren brauchen. Selbst nach dem 0:3 waren wir drauf und dran. Wir haben noch Pech mit Nalo, sein Kopfball gegen die Latte. Ja, und ich denke, das war hinten raus, hätten wir es 3:3 mehr als verdient gehabt.
Wolfsburg jetzt 7 Punkte hinter den Bayern, Verfolger Nummer 2. Mönchengladbach als Dritter liegt jetzt schon 10 Zähler hinter dem FCB, weil die Borussia vom Niederrhein zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 1:3 unterlag. Borussia-Spieler Julian Korb.
Schwer zu erklären, vor allen Dingen, weil wir eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt haben, wo die Frankfurter eigentlich nicht wirklich ins Spiel gekommen sind. Und eigentlich unverständlich, dass wir das Spiel so aus der Hand geben, besonders nach einer Einzel-Halbzeitführung und ja, ist natürlich mega ärgerlich.
Aus Radiosicht ein echter Hinhörer bleibt Aufsteiger Paderborn und holt gegen Borussia Dortmund nach 0:2 Rückstand noch ein 2:2. Für den BVB besonders bitter. Weltklasse-Spieler Marco Reus musste verletzt ausgewechselt und ins Krankenhaus gefahren werden. Hörbar betroffen sein Trainer Jürgen Klopp.
Es ist sehr schwer zu verarbeiten, gerade die Situation mit Marco. Aber ja, er wird uns mit Sicherheit die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen und da müssen wir jetzt auch mit umgehen.
Ja, hörbar ist er da betroffen. Erster Verdacht bei Marco Reus. Außenbandriss und auch die Syndesmose sei in Mitleidenschaft gezogen worden, so der Sportdirektor des BVB, Michael Zorc. Und noch zwei Ergebnisse von heute Nachmittag. Hannover 96 ist keine Spitzenmannschaft und verliert gegen Bayer Leverkusen mit 1:3. Leverkusen jetzt Vierter, Hannover Fünfter und Mainz und Freiburg trennen sich 2:2. Seit 18:30 Uhr läuft die Abendbegegnung des 12. Spieltages Der erste FC Köln hat Hertha BSC Berlin zu Gast. Dort steht es 0:1. Die Berliner sind in Führung gegangen. Und Spannung pur vor dem großen Finale in der Formel 1 beim letzten Grand Prix der Saison in Abu Dhabi. Wer wird Weltmeister, Rosberg oder Hamilton? Zumindest das Qualifying ging heute an Nico Rosberg. Der landete vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton.
Fabian Wittke über das Wichtigste vom Sport. Und das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.